Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Folge 140, Worum Podcast, und wir trudeln dem Ende entgegen. So fühlt sich zumindest gerade für mich an. Irgendwie ist die Saison für mich mehr oder weniger schon vorbei, zumindest was so die Spannung im Kopf angeht. Und Spoiler, das wollen wir heute auch in dieser Folge behandeln, die picke, packe, voll ist und die noch gar keinen Namen hat. Und das werde ich heute im Laufe dieser Aufnahme mit meinem Lieblingskumpel Thomas Kuhlmann eruieren, welchen Titel diese Folge bekommen wird. Aber erstmal herzlich willkommen, mein Liebster. Da, wie geht's dir?
I'm your private dancer.
Okay. Du fängst also gleich mit den traurigen Nummern an.
Rest in peace, Dinatana. Guten Morgen, Jan. Ja, wir haben eine Menge auf dem Zettel und das Wichtigste noch nicht geklärt, den Titel, das stimmt.
Ja, aber da haben wir uns jetzt vorgenommen, einfach weil wir vor der Aufnahme einfach wirklich keinen gemeinsamen Nenner gefunden haben, dass wir uns jetzt einfach durch die Folge tragen lassen und dann mal gucken, was da titelmäßig irgendwie bei rumkommt. Also immer im Hinterkopf behalten, wir müssen noch irgendwo das Preisschild Titel der Folge 140 dranhängen, deswegen arbeite weiter so gut wie sonst auch immer an deinen Formulierungen und Ideen und Witzen.
Ja. Ja, mache ich. Das mache ich. Es wird alles protokolliert heute, meinst du?
Sehr gut.
Ja, du meintest, wir haben uns austrudeln lassen. Man könnte auch sagen, wir sind ins Ziel getaumelt, sag ich mal.
Auf allen Vieren gekrochen.
Ja, auch das hätte gepasst. Wie so ein angeschlagener Boxer, der die ersten 6, 7 Runden gewonnen hat und sich dann aber bis Runde 12 nur noch auf den Beinen halten musste. Und das haben wir aber immerhin geschafft.
Francis Botha.
Ja, Francis Botha, der ja damit immerhin noch Axel Schulz geschlagen hat.
Ja, genau.
Schönen Gruß an meine Grillzange. Ja. Aber ja, es war ja wirklich so. Das Köln-Spiel, ja, war ja im Prinzip nochmal, ja, man fühlte sich so in vermeintlicher Sicherheit, dann aber auch wieder nicht. Es war auch ein bisschen Unruhe im Stadion. Pfiffe waren zu hören, fand ich. Relativ bemerkenswert, hat danach auch keiner mehr drüber gesprochen. Du kannst ja gleich nochmal erzählen, wie das für dich im Stadion war.
Ja.
Ja, und dann, ja, Gott sei Dank, Game Changer, das erste Tor von Schmied und...
Hat uns dann letzten Endes den Arsch gerettet.
Haben wir uns ins Ziel gerettet, wohlverdient. Und wie gesagt, Ole sagte ja auch im Prinzip, für ihn von höherem Wert den Klassenerhalt geschafft zu haben als den Aufstieg. Aber vom Gefühl her war es natürlich was ganz anderes, oder wie hast du das im Stadion erlebt?
Ja, total.
Pfiffe.
Ja, total. Also, ja, also erstmal, du triffst es Nagel auf den Kopf, ne? Also war auch im Stadion vom Gefühl her genau das. Und ich habe danach auch mit ein paar Leuten gesprochen, auch mit Leuten, die auch in der Ost stehen und so. Der Tenor war ganz klar, hier ist nichts mit Euphorie und Juhu, Klassenerhalt und jetzt machen wir Party bis morgen früh um 6. Sondern da war wirklich durch die Bank weg eigentlich das Gefühl, ey, scheiße, endlich ist der Kack vorbei. So, ja. Ne? So wirklich die Sicherheit zu haben. Wir haben es gepackt. Und dass da keine Euphorie aufgekommen ist, das lag zugegebenermaßen, glaube ich, auch wirklich an der Leistung der Mannschaft. Das Köln-Spiel war für mich ein absolutes Destillat der Saison. So, da waren total gute Sachen dabei. Ich fand, die zweite Halbzeit war wirklich in Ordnung. Aber die erste Halbzeit war halt einfach auch scheiße. So, die war halt wirklich kacke. Und das bei einer schlechten Leistung, egal ob es jetzt um den Klassenerhalt geht oder nicht, im Weserstadion oder auch in anderen Stadien dann teilweise auch gepfiffen wird, das ist halt so. Ich find's nicht geil, aber das ist jetzt auch fürs Weserstadion nichts Bemerkenswertes, finde ich. Weil, wie gesagt, wenn die Leistung schlecht ist, dann wird auch gepfiffen, und es war eben mitnichten so, dass irgendwie 40.000 gepfiffen haben, sondern es waren halt die üblichen Pöbelopas auf der Süd. So, und klar, man hat das im Fernsehen auch wahrgenommen und gehört, und angemessen oder gemessen an der Situation, von wegen, es geht hier um den Klassenerhalt, ist es dann vielleicht auch bemerkenswert, aber also hat mich jetzt nicht großartig gestört und
sollte man auch nicht zu hoch hängen, ne?
Also
die 20.000 Barberjacken, die in das Stadion verlassen in der 70. Minute, das war nicht der Osterdeich. Das war Bayern München.
Das war die Allianz Arena, genau. Ja.
An dieses schöne Foto. Ja, und trotzdem, es ist natürlich so eine Sender-Empfänger-Geschichte, ne? Also kann ich total verstehen, auch als Fan, erste Halbzeit war wirklich eine Megakatastrophe, auch völlig verunsichert das Team. Ja. Können wir gleich auch nochmal spieltaktisch genauer drauf eingehen, woran das lag und warum es dann auch besser wurde in der zweiten Halbzeit. Und natürlich kann ich da jeden Fan im Stadion verstehen, weil das war wirklich also eins der miesesten, wenn nicht vielleicht das mieseste Spiel, abgesehen vom Hinspiel in Köln, die erste Halbzeit. Aber es ist natürlich von Empfängerseite, wenn du Ole bist oder die Mannschaft bist und du hast ja wirklich bisher trotz der miesen letzten Wochen ja trotzdem alles in allem wirklich eine tapfere, gute Saison abgeliefert, ist es dann natürlich irgendwie, könnte es vielleicht anders ankommen, als es vom Aussender gemeint ist, wenn du dann im letzten Heimspiel ausgepfiffen wirst. Ja, zumindest könnte es so rüberkommen für sensible Seelen.
Ja.
Aber weißt du, was ich meine?
Ja, klar, verstehe ich total. Ich glaube halt einfach, und dann bin ich genau bei dem, was du gerade gesagt hast, man sollte das nicht zu hoch hängen, ja. Weil es ist ja mitnichten so, und das der Eindruck ist für mich auch nur zu keiner Sekunde aufgekommen im Spiel, dass so der harte Kern der Werder-Fans irgendwie der Mannschaft das Vertrauen entzieht. Sondern es waren halt wirklich dann einfach, ich sag jetzt mal, die auch in Sachen Geduld dann eine sehr kurze Lunte haben und die dann schnell irgendwie die Geduld verlieren, sobald Werder nicht spielt wie ein Europa-League-Kandidat. Ja. So, deswegen, ich muss sagen, dass auch das Verhalten der Mannschaft und vor allem auch von Ole Werner nach dem Spiel gegenüber dem Publikum mir gezeigt hat, dass das offensichtlich auch für ihn jetzt überhaupt kein großes Thema mehr war, die Pfiffe.
Das stimmt.
Weil das fand ich ganz komisch. Ich weiß gar nicht, hast du im Nachgange in den Berichterstattungen nach dem Spiel nochmal irgendwie wahrgenommen, haben die irgendwie mal die Bilder gezeigt von dieser Klopp-Aktion von Werner in Richtung Ostkurve?
Nee.
Weil das haben wir im Stadion gesehen, das fand ich mega, weil er nämlich dann irgendwann nach dem Abpfiff und nachdem er im Kreis mit der Mannschaft war, ging er so mit entschlossenem Schritt auf die Ostkurve zu und dann so 25 Meter vor der Grundlinie stellte er sich halt so breitbeinig hin und pumpte so dreimal die Bäckerfaust in Richtung Ostkurve.
Ach, geil.
Und die ganze Ostkurve halt fing an zu jubeln und so. Das fand ich eine geile Szene und halt exemplarisch dafür, wie angespannt der wohl auch mit Blick auf Klassenerhalt war. Ne?
Ey, natürlich, dieser Druck, ne? Es war ja jetzt nie so, dass er jetzt so einen Thomas Reis Paul Dardai Druck hatte, ne? Aber es hörte halt auch nicht auf, ne? Es war halt so eine wochenlange latente wie soll ich sagen, so eine 20% Grundanspannungsschiss in the Box.
Ja. Genau.
Grundhaltung, die sich da durchgezogen hat. Und wir haben ja auch schon festgestellt in den letzten Folgen, dass er ja auch ein bisschen, also ich sag mal für Ole Werner Verhältnisse, für den Mann mit der Lederhaut, ja, mit der norddeutschen Lederhaut und Salzwasser
gegerbt
und resistent, ja doch ein bisschen dünnhäutig schon war, ne, weil er das, glaube ich, auch nicht, hatten wir ja auch rausgearbeitet, sich nicht so richtig gewertschätzt fühlte vielleicht. Für das, was er mit dieser Leistung, was er mit dieser Mannschaft da abgeliefert hat diese Saison, Hashtag nicht schlechter als Platz 12, sage ich nur. Und da ja auch von außen, da ich glaube ich deutlich mehr Abstiegsangst reingepustet wurde, als im Team vorhanden war. Aber klar fällt das ab, ey, die Erleichterung, logisch.
Ja.
Und wir hatten ja noch diese 10-20% Schiss in the Box, Streifen in der Hose Anteil. In unserem kleinen Gefühlsportfolio.
Ja. Also, ja, aber ich find's schon
kann
krass.
Ich verstehen.
Also ich find's schon krass, wie wir das, also weil wir haben ja, muss, wenn man jetzt die Saison vor dem letzten Spieltag einmal noch so ein bisschen an seinem inneren Auge vorbeiziehen lässt.
Ja, aber nicht vergessen, dass wir noch eine XXL.
Ja, ja, aber es geht nur um einen Satz.
Abschluss.
Der eine Satz vom Sieger, dieser mickrige kleine eine Satz, der wird unsere große XXL-Sause am Ende der Saison nicht ruinieren.
Nehm das zu Protokoll und hör genau zu.
Ja, gilt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es ein komisches Gefühl ist, gefühlt in dieser Saison mehrere Momente und Spiele gehabt zu haben, wo ich danach dachte, ey, wie geil war das denn?
Ja.
Ja, und trotzdem gehst du halt dann am Ende beim Klassenerhalt raus mit, boah, zum Glück ist die Scheiße endlich vorbei.
Ja.
So, und deswegen fühlt sich einfach irgendwie strange an. Und trotzdem, und das ist ganz komisch, trotzdem finde ich es total schade, dass diese Saison jetzt vorbei ist und die Heimspiele auch vor allem vorbei sind. So, für diese Saison.
Überhaupt strange, dass die Saison, dass wir jetzt übermorgen das letzte Spiel haben und dann ist unser Aufstiegsjahr schon wieder vorbei und wir haben die Klasse doch relativ souverän gehalten.
Ja, genau.
Aber irgendwie seltsam, ne? Ja, wir werden eine sehr lange Saisonabschlussfolge machen müssen mit warmem Uso auf der Heizung.
Oh Gott, ja. Ne? Da brauchen wir gar nicht auf die Heizung stellen.
Aber mein Freund, jetzt ist Donnerstag früh, ja. Jetzt fangen wir vor unserer Bürozeit an, schon Folgen aufzuzeichnen. Ja. Ich sage, so werden wir nie einen fetten Sponsorenvertrag mit einer Brauerei kriegen. Um diese Uhrzeit.
Ja, gut, das wäre sowieso, aber notfalls brauchen wir keinen Sponsorenvertrag mit der Brauerei. Der Worum Podcast hat ja vor 2 Jahren schon gezeigt, dass wir uns auch so Bier besorgen können.
Und wenn, ach so, wenn, ja, stimmt, das ist ja auch schon, wieder zwei.
Und wenn schon nicht uns, dann gegnerischen Fans.
Ja, die Jüngeren, die nicht als Zeitzeugen dabei waren.
Ja, genau. Ja, die nur Bayern München als Meister kennen.
Ja, richtig. Ich kenne nur Olaf Scholz als Bundeskanzler.
Ja, genau.
Ja. Nein, aber vor 2 Jahren, ihr liefert, wir liefern. Hashtag ihr liefert, wir liefern.
Ja.
Vielleicht der mediale Durchbruch, der größte Erfolg des Worum-Podcasts.
Ich würde sogar fast sagen, der eigentliche Startschuss eines Projektes, das damals noch als mal gucken, wie das wird, lief. Ja. Und mittlerweile unser liebstes Baby
ist. Haben wir uns da übernommen. Ja. Aber das hat Spaß gemacht. Willst du noch mal ganz kurz erzählen? Das war vor 2 Jahren.
Ziemlich genau 2 Jahre. Nee, 3 Jahre, Thomas, 3 Jahre.
3 Jahre, richtig.
Ja, das war 2020.
Ja, stimmt. Nein. Das muss ungefähr die Zeit gewesen sein, in der Fortuna Düsseldorf die Verpflichtung als Erstliga-Königstransfer von Kownacki bekannt gegeben hat, um dann noch abzusteigen, weil
Werder Bremen dank freundlicher Mithilfe von Union Berlin doch noch den Klassenerhalt perfekt machen konnte.
Weil
wir Unmengen an Bier nach Berlin gebracht haben.
So war das.
Ja, nee, das war ich, also die Leute, die uns damals schon gehört und verfolgt haben, die werden die Nummer kennen. Für die, die es nicht kennen, in ganz schneller Abriss. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Wir haben damals wirklich im Abstiegskampf aus Verzweiflung mehr oder weniger aus einer Bierlaune heraus gesagt.
Ein unmoralisches Angebot gemacht.
Hey Felix Groß, hey Toni Uja, wisst ihr was? Wenn ihr uns mit einem Sieg in der Klasse haltet, dann kommen wir vorbei und bringen euch 10 Kisten Bier rum. So, das war eher so ein launischer Tweet, den wir damals gemacht hatten. Und ja, was kann ich sagen? Das Ding hat irgendwie innerhalb von einer Woche Dimensionen angenommen, die jede Vorstellung sprengten. Ohne jetzt da zu sehr ins Detail zu gehen. Am Ende standen 200 Kisten Bier.
Richtig. Wir wurden mit
Bier. Und
wir wurden mit Geld beworfen.
Ja, virtuell mindestens.
Ja, virtuell.
200 Kisten Bier und am Ende dann sogar echt noch 12.000 Euro für einen guten Zweck, die wir an 3 verschiedene Projekte gespendet haben. Und dann haben wir gemeinsam mit Anton, mit deinem Sohn, das Bier nach Berlin zur Union gefahren und sind da auch wirklich mit offenen Armen empfangen worden, was sehr, sehr cool war. Und seitdem hat Union jetzt mal fernab vom Fußball auch so irgendwie echt einen speziellen Platz in meinem Herzen, auch wenn die sich in der Pandemie hier und da mit der einen oder anderen Aktion mich ein bisschen haben die Augenbrauen hochziehen lassen, aber im Großen und Ganzen war das einfach total cool, auch dass die uns empfangen haben, die haben uns die alte Försterei gezeigt und wir haben da ein bisschen, haben da sogar noch 2 Trikots geschenkt bekommen. Also es war einfach eine coole Aktion, die hat damals ja wirklich auch Social Media und sogar Media ein bisschen für Aufsehen gesorgt und ja, letzten Endes für mich der Startschuss einer wundervollen Geschichte eigentlich.
Ja, so war's, aber das Allerbeste an der Geschichte ist, dass sie dieses Jahr gar nicht nötig war.
Ja, genau. Ich wäre bereit gewesen. Wir wären bereit gewesen.
Dieses Jahr fahren wir ganz entspannt und das können wir gleich, können wir uns am Ende der Ausgabe nochmal in diese Zukunftshängematte reinlegen sozusagen. Jetzt können wir ganz entspannt auf den letzten Spieltag zusurfen und uns am Leid der anderen und an der Freude einiger.
Ein Spieltagsmotto: keine Termine und leicht einsitzen.
Ja, so wird es sein. Lass doch mal kurz auf Köln zurückgucken. Pfiffe, ne? Wir lassen uns das Spiel noch mal kurz aufarbeiten. Denn in der ersten Halbzeit meinte ich ja auch schon, Pfiffe fand ich berechtigt, weil wir total nervös waren. Und was man ja aber auch sagen muss, wir waren ja nicht nur schlecht, sondern Köln war ja auch wirklich gut. Köln war ja schon gerettet durch 2 Siege vorher. Ja, und zwar direkt nach dieser Nachricht, dass sie eine Transfersperre reingedrückt bekommen von der FIFA. Also wirklich eine tolle Moral Köln ja auch schon gezeigt hat in den letzten Wochen und ja auch bei uns von Anfang an so aufgetreten ist, von wegen, wir wollen uns hier nicht Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen.
Ja.
Und man auch wieder gemerkt hat, leider genau wie im Hinspiel, scheiße, Baumgart hat einen Plan gegen Ole.
Ja.
Das ist ja leider schon wieder voll aufgegangen. Ne? Also was Kainz da auf der 10 in der ersten Halbzeit veranstaltet hat.
Ja.
Da dachtest du ja wirklich, warum?
Ja, und die Flanke zum 1:0 von Tickes ist trotzdem eine Frechheit.
Ja.
Ja, guter Mann, ne? Aber Alter, 4 Werderaner drumherum und keiner greift ihn an.
Oh. Ja, und Gleiches gilt ja auch schon für den Flankengeber Kainz.
Ja.
Ne?
Ja, das meine ich ja. Das mein
Achso,
ich.
Das meintest du.
Ja,
das
meine ich, genau.
Okay, ich dachte jetzt an den, ich sag mal Anführungszeichen oben, Zweikampf von Veljkovic in der Mitte.
Ich wollte gerade sagen, das war ja nur Veljkovic.
Nein, aber das war ja nicht die einzige Chance von Köln. Und das Ganze hat sich ja eigentlich erst geändert mit den Wechseln, die Ole gemacht hat. Ne? Als er vor allem, als er dann Grujew rausgenommen hat und Grosso auf die Sechs gestellt hat.
Ja.
Und da war dann wirklich ein anderer Zug drin. Ne? Plötzlich hatten wir auch den Ball und so weiter. Und dann kam der Wechsel von Schmid noch, der ja auch ein Game, der dann auf rechts gespielt hat für den verletzten Weiser. Und da ja auch unabhängig vom Tor auch wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht hat.
Ja,
und
fand
erst
ich auch.
In der zweiten Halbzeit dachte man, okay, wir haben hier vielleicht auch einigermaßen das gleiche Niveau jetzt erreicht, um uns hier nochmal mit einem Punkt zu belohnen.
Ja. Ja,
naja, also die letzten 10 Minuten, wenn ich das noch sagen darf, die letzten 10 Minuten waren dann natürlich, glaube ich, da war es dann für alle okay, das Ergebnis.
Ja, ja, ja. Zumal als dann auch irgendwie, naja, es stand ja zwar auf spitz auf Knopf, aber darf man ja auch nicht vergessen, wenn Schalke das Ding noch gewinnt gegen Frankfurt, dann ist für uns wieder Holland in Not, ne?
Richtig.
Deswegen.
Aber da war es dann ja so, dass ja am Ende sogar noch Bochum, nee, wer bekam noch ein Tor? Ach nee, Schalke lag ja zurück die ganze Zeit.
Genau.
1:2, ja. Sodass halt auch, du halt auch bei Köln gemerkt hast, okay, wir müssen auch, es ist egal, ob wir hier gewinnen oder nicht, uns kann keiner einen Vorwurf machen.
Ja.
Da war ja, das Ding, genau. War die Messe gelesen im Prinzip so.
Ja, genau. Ja,
dann
genau.
Gleichen sie zwar noch aus, aber ja.
Ja. Naja, und letzten Endes hat man im Weserstadion es sofort nach Abpfiff gewusst, weil Arndt Zeigler es sofort gesagt hat als Stadionsprecher.
Ja.
Und auch sagt, damit ist es endgültig sicher, wir bleiben erstklassig irgendwie.
Ja.
Dann war auch Jubel, aber es war halt nicht so dieses Party-Ding, ne?
Nee, und das fände ich auch nicht angebracht.
Genau.
Und trotzdem, wie gesagt, hatten wir ja auch schon in den letzten Ausgaben immer wieder angesprochen, darf man halt auch nicht ja zu hohe Ansprüche stellen und jetzt so tun, als sei das selbstverständlich, immer so zu spielen wie bei den Höhepunkten der Hinrunde.
Ja.
Ne? Das ist halt wirklich, ja, sag ich mal, ein schmaler Grat irgendwie auch für die Gefühlswelt. Denn natürlich wünscht man sich dann mehr, vor allem nach dem, was man gesehen hat, wie es läuft, wenn wir wirklich am Limit sind so und alles für uns läuft. Aber so ist es halt nicht. Ne? Und das Gleiche gilt jetzt ja auch für die Transfererwartungen.
Aber ich frage mich gerade, wie es denn eigentlich im Weserstadion und danach auch in Bremen gewesen wäre, wenn du da, keine Ahnung, irgendwie ne, mit 4-0 rausgehst. So, ist dann Party? Ich glaube, dann wäre die Stimmung eine andere gewesen.
Ja, kann sein. Aber auch dann hätte man, glaube ich, eher dieses Spiel gefeiert und diesen Sieg.
Und ja, dann wär's, ja, klar. Ja,
es
klar.
Wäre dann auch nicht jetzt eine klassische Klassenerhaltsparty wie nö,
ja,
wie nach Tilo Bocci, weißt
ja,
du?
Ja, das stimmt.
Aber wie war denn, vorher war ja auch mal wieder Werder Masterclass, Werder Fankultur Masterclass, Corteo, da warst du auch.
Ja, da war ich auch und dann bin ich mit Jens langgelaufen, der aus dem Fanmarsch gearbeitet hat und da für die Radio Bremen Programme Reporter-Einsätze hatte und neben mir da die ganze Zeit mit den Moderatoren in den Studios sprach live, während ich halt irgendwie neben ihm herlief und ihm fasziniert dabei zugeguckt habe.
You're simply the best.
Ja, weil er es wirklich, wirklich gut macht. Du, Werder-Fans, Corteo, immer ein absolutes Highlight, Mega-Gefühl. Also ich war ja diesmal auch wirklich von Anfang an dabei, war auch am Marktplatz schon, habe mich da etwas weiter hinten gehalten, aber habe auch ein paar Videos, ein paar Fotos gemacht. Und es sieht einfach mega aus. Ne? Wir waren unterwegs, Jensen sprach dann auch kurz noch mit der Polizei. Zwischenzeitlich sprachen die von 4.500 Teilnehmern, wo wir schon dachten, so niemals, das sind viel mehr, kann nicht sein. Und dann hat halt Werder irgendwann noch eine Aufnahme gepostet, ein Video vom vor dem Steintor im Bremer Viertel. Aus irgendeinem Dachgeschoss und du hast wirklich, also das sah so geil aus.
Ja,
du
das
hast halt
ich
wirklich
gesehen, das Video, ja.
Sie haben erstmal nur den Kopf des Zuges gezeigt, die sind alle stehen geblieben und wie die Ultras das halt bei diesen Fanmärschen auch immer mal gerne machen, dann halt alle angefangen zu hüpfen und ja. Dann dreht die Kamera so ein bisschen auf und du siehst halt wirklich bis zum Eck, sind halt Menschen auf der Straße, das gesamte vor dem Steintor ist voll und alles hüpft und es ist halt nur Gänsehaut, das sieht so geil aus. Ja. Und es war eine sehr, sehr wholesome Stimmung so mal wieder, Wetter war ja auch perfekt und ja, war schön, war einfach wirklich, wirklich wieder eine coole Erfahrung und hat auch nochmal echt gezeigt, wie fußballverrückt die Stadt ist.
Ja. Ja, mega. Was ja offenbar auch in Sachen Neuverpflichtungen für manche Spieler eine Rolle spielt.
Ja.
Wenn ich dich mit auf diese elegante Moderationsbrücke nehmen darf.
Ein Traum ist das.
Ja, bitte.
Und ist noch nicht mal übers Knie gebrochen.
Ich rolle dir den roten Teppich aus. Denn wir wollten noch über Herrn Kownacki sprechen. Der Herr Kownacki heißt, wie man ja weiß, von Wolfgang Kubicki.
Ja.
Das ist die korrekte Schreibweise. Ja. Nein, aber ohne Witz, danke an Anke Haberland, die auch auf Twitter nochmal darauf hingewiesen hatte, bevor wir diesen Fehler selbst machen. Hätten wir allerdings gar nicht. Nein, Kownacki ist tatsächlich die richtige Aussprache. Und auf den jungen Mann freue ich mich.
Ja, ich habe den ehrlicherweise in der zweiten Liga gar nicht so dolle beobachtet, weil du weißt ja, wenn wir erste Liga spielen, gucke ich zweite Liga nicht.
Ja, da bist du genau wie Tim Walter.
Ja, ne? Tim Walter guckt die zweite Liga auch nicht, wenn er in der zweiten Liga spielt.
So ist es. Und das wird er ja nächstes Jahr aber mal abwarten.
Ja, genau. Wir gucken mal. Sagen wir, Spoiler, wenn Schalke noch in die Relegation schafft und der HSV Dritter bleibt, dann freue ich mich so mega. Dann muss ich mir eigentlich noch irgendwie eine Karte besorgen für das Rückspiel in Hamburg.
Ja. Die Relegation wird blau.
Ich habe dann halt, nachdem Werder den Transfer bekannt gegeben hat, auch gleich nochmal mir irgendwie so versucht, ein Bild zu machen, was YouTube-Schnipsel angeht, die zugegebenermaßen jetzt nicht so üppig gesät sind. Aber unter anderem ein paar Tore auch aus seiner Zeit bei, wo hat er in Polen gespielt?
Lech Posen.
Bei Posen, genau. Unter anderem auch mit polnischem Fernsehkommentar und da ganz klar, der heißt Kownacki. So,
ja.
Deswegen, ja, da habe ich es mir hergeholt und war froh, darüber gestolpert zu sein, weil dann keine Fragen offen bleiben.
Okay, Aussprache haben wir jetzt endgültig geklärt, aber ist er denn ein guter Spieler?
Du, ein guter Freund von mir namens Thomas Kuhlmann sagt, das ist ein guter Spieler und wer wäre ich, dem zu widersprechen? Die Szenen, die ich gesehen habe und die wenigen Tore, die ich aus der zweiten Liga gesehen habe, das sieht schon beeindruckend flexibel aus. So.
Ja. Flexibel ist genau das richtige Wort, ne? Das ist halt, glaube ich, ein relativ kompletter Stürmer. Ich habe ein paar Spiele gesehen von Düsseldorf und fand den wirklich richtig gut. Ist halt eher ein Duxch-Stürmer als ein Füllkrug-Stürmer. Mhm. Ne? Man könnte sogar, auch wenn sie das natürlich bestreiten, aber also das wäre zumindest ein Match, wenn es darum geht, einen abgehenden Duxch zu ersetzen, weil der ähnlich wie Duxch gerne so als zweite Spitze spielt, ne? Und sehr laufstark ist und sich viel anbietet und halt irgendwie keine richtige Schwäche hat, ne? Sondern der kann köpfen, der kann rechts, links. Und es klingt jetzt, ich habe ein paar Tore auf YouTube im Trikot von Lech Posen gesehen, das klingt jetzt nicht allzu vielversprechend, aber man darf ja nicht vergessen, der Typ.
Wir nennen es Hoffmann-Scouting.
Ja, genau. Der Typ galt, als er aus der Jugend kam, so als Next Big Lewandowski-Thing. Ja.
War doch auch schon bei Sampdoria und so, ne?
Ja, ist dann für viel Geld als Talent zu Sampdoria, Genua gewechselt als junger Spieler und war da verletzt, kam nicht so klar, Ausland und so, also klassisch Klassiker irgendwie, wie auch ein gewisser Herr Osimhen das in Wolfsburg erlebt hat zum Beispiel, ohne jetzt die gleiche Schublade aufmachen zu wollen, aber so und dann, wie ich eben schon angedeutet habe, als Königstransfer zu Düsseldorf kommen sollte, die haben 7 Millionen hingelegt, bevor Uwe Rösler den Verein dann noch versenkt hat und die Bierlieferung natürlich damals und war dann irgendwie fast ein Jahr verletzt und hatte dann letztes Jahr im Prinzip so die erste richtige Saison und hat, glaube ich, 12 Tore, 9 Vorlagen.
Ich glaube, 10 Vorlagen hat er mittlerweile sogar.
Oder 10 Vorlagen. Mhm. Hat auch nicht jedes Spiel gemacht, so, also das ist schon eine echt gute Quote und ey, der kommt ablösefrei.
Ja, das ist schon echt eine Hausnummer, ne? Und drückt genau die richtigen Knöpfe in den ersten Statements für Werder, wo wir wieder beim Thema besondere Fans und so sind.
Ja, richtig. Und besonderer Club, besondere Fans und auch besonderer Trainer. Ne? Ja. Es klingt alles so ein bisschen, es erinnert so ein bisschen an Amos Pieper letztes Jahr, der halt mit ähnlichen Argumenten kam, der auch Angebote von größeren Clubs hatte. Angeblich war bei Kownacki, waren es ja Union Berlin, Mönchengladbach und so. Ja, genau. Also wirklich Hoffenheim auch, die ihn mit Geld zuwerfen könnten, ne? So, wo es aber keinen Spaß macht zu spielen. Mhm. Zu Hause zumindest.
Ja, aber Gladbach.
Auch wenn vielleicht sogar die Hoffenheim-Heimbilanz besser ist als unsere, aber davon mal ganz abgesehen. Ja. Aber das war schon ein Statement, dann zu sagen, nee, ich mag den offensiven Stil, der Trainer hat mich überzeugt, ich weiß, was da, ne? Er meinte auch, mich hat das beeindruckt, dass da 25.000 Bremer in Berlin waren.
Ja.
Bei Hertha und wenn solche Äußerungen kommen, also der hätte locker eine 500.000 irgendwo anders mehr verdienen können, wenn nicht sogar eine Mio.
Ja, und garantiert.
Sagt, nö, ich möchte mal Fußball spielen, so. Finde ich geil.
Ja. Hat sich garantiert auch wieder eine Ausstiegsklausel reinschreiben lassen in den Vertrag.
Ja, ist
wie das alle aufstrebenden Spieler machen. Aber hey, wenn uns das nächstes Jahr hilft, so be it.
Und ist 26, das heißt, kommt jetzt ins beste Stürmeralter.
Ja.
Ne, und du hast halt nicht irgendwie, das sieht auf dem Papier immer gut aus, 20-jähriger Spieler mit großem Potenzial und so, aber nur norwegische erste Liga oder dritte englische Liga oder so. Das sind halt Wundertüten, ne? Das kann halt ein Osimhen werden, aber kann halt auch ein Wolfsburg-Osimhen werden, der einfach noch nicht klarkommt auf sowas. Und das ist ein Spieler wie Kownacki, der kennt den deutschen Fußball, der weiß, worauf er sich einlässt.
Ja.
Das ist für mich eine Top-Verpflichtung. Also,
ja, finde ich auch. Bin ich auch total begeistert. Er ist sogar Nation, ne? Spielt sogar Nationalmannschaft.
7 Länderspiele, glaube ich.
Ja. Naja, guck mal, und trotz allem, im Sturm wird es dann jetzt relativ voll bei Werder erstmal, ne? Darf man ja nicht vergessen. Also Woltemade kommt zurück, Ninja ist ja auch am Start, der für Jinma. Die Profis, Jinma, der ja auch für die Profis eingeplant ist.
Richtig. Dingchi soll verliehen werden.
Dingchi soll verliehen werden.
Maximilian Philipp ist so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen, wo dann die Frage ist, was passiert mit den anderen und haben wir noch Platz und Geld für dich?
Ja, genau. Und wir werden schon rumgeurkt. Das wird so eine Weiser-Nummer. Ich weiß allerdings überhaupt nicht, ob Philipp überhaupt Bock hätte. Was glaubst du?
Ich glaube, Bock auf Wolfsburg, da wieder zurück, wo er ja im Prinzip schon ausgemustert wurde, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ne? Zumal, wie gesagt, meinte ich ja auch schon mal, die ja mit Luca Waldschmidt noch im Prinzip denselben Spieler, den gleichen Spielertypen haben und der ja immer schon früher eingewechselt wurde. Ja, es ist halt die große Frage. Also gehen wir mal davon aus, alles hängt natürlich an der Personalie Füllkrug. Und da hatte Sportbild und Deichstube ja jetzt geschrieben, hattest du mir eben noch erzählt, dass da wohl die Zeichen vielleicht sogar auf Verlängerung stehen könnten.
Ja, klingt zu schön, um wahr zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen, als großer Füllkrug-Fan. Aber Sportbild hat wohl geschrieben, Lücke kann sich das mittlerweile durchaus wieder vorstellen. Voraussetzung ist natürlich, dass er eine Gehaltserhöhung bekommt und einen langen Vertrag kriegt.
Ja, das finde ich aber völlig in Ordnung, beides.
Und eine Ausstiegsklausel, ja. Also die Frage ist halt, ob die Vorstellungen sich abgleichen lassen.
Ja.
Aber wäre für mich zu schön, um wahr zu sein. Und mal ganz ehrlich, wenn du den Typen verlängerst und möglichst auch jetzt nicht erst im August, was für ein Signal ist das denn?
Ja.
So.
Und dann kannst du drumherum planen, kannst du halt auch Duxi mit gutem Gefühl gehen lassen für 7,5. Dann hättest du mit Füllkrug, Kownacki da schon eine relativ 1:1 stabile Aufstellung im Sturm. Du hättest, wenn Dingchi verliehen wird, hättest du ihn ersetzt in Anführungszeichen mit einem Spieler wie Jinma oder Woltemade.
Mhm.
Ja, und hättest dann praktisch noch diese klassische Nummer 3 Platz / vielleicht auch Nummer 2 Platz im Sturm hättest du noch zu besetzen. Da ist dann halt auch noch die Frage, Berkey, wie viel kriegen wir für den? Weil ich glaube nicht, dass der zurück will.
Nee,
und ich glaube auch nicht, dass Ole ihn haben will. Insofern kommt da auch noch mal Geld. So, und dann ist halt die Frage, kriegst du noch ein Upgrade zu Philipp, vielleicht sogar ablösefrei oder für ein bisschen Geld aus den Transfers von Duxch und Berkey? Und besetzt dann nochmal prominent den Platz 2/3 neben Kownacki? Oder sparst du das Geld, steckst das in einen neuen Linksverteidiger, Sechser oder Zehner oder Rechtsverteidiger. Ich denke mal, da ist auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Versuchst Philipp mit so einer Weiseaktion für 0 Euro loszueisen.
Ja, ich überlege halt gerade, ob eventuell, also das, es klingt ja, oder keine Ahnung, der Eindruck, den ich hatte, war zumindest, es war so der erste Gedanke, den ich hatte, als sie die Kovnatski-Verpflichtung bekannt gegeben haben, dass das ein Vorgriff ist auf drohende Abgänge. Ja, natürlich stellt Fritz sich dann vor die Mikrofone und sagt, nö, das ist einfach, wir versuchen Duxch und Füllkrug trotzdem zu halten. Und
ja, ist eine Ergänzung.
Habe ich ehrlicherweise dann erstmal gesagt, so ja, komm, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber was wäre denn, wenn es ein Versuch oder ein Schritt wäre, auch der Kritik, der unterschwelligen Kritik von Werner Rechnung zu tragen, nämlich der erste Schritt, um den Kader auch breiter aufzustellen und das gar nicht als Vorgriff auf einen Aderlass irgendwie zu sehen. So,
ne? Nö, und das nehme ich denen schon ab, weil, also klar muss er das sagen, ne? Und klar ist es auch möglich, dass er natürlich am Ende doch, dass Kovnatski am Ende doch der Ersatz für jemanden ist, aber das ist ja noch in der Schwebe. Ja. So, und solange er noch verhandelt mit Füllkrug, da, was ja wohl safe ist, dass es da wohl vielleicht noch um die Vertragsinhalte geht, ja, so, und auch mit Duxch ist er ja angeblich noch im Gespräch und Duxch pokert noch, so, und das wäre natürlich die bestmögliche Lösung, wenn beide bleiben, also wenn du auf der anderen Seite dann anders Geld erlöst, ne?
Also du meinst Kovnatski als Philipp-Ersatz?
Richtig.
Boah, na gut, das wäre ein Upgrade, ne?
Das wäre ein Upgrade und dann hättest du noch auf der 4 dann sozusagen Jinma. Du weißt allerdings auch nicht, vielleicht brauchst du auch noch mehr Breite im Sturm. Hängt natürlich auch davon ab, wie Ole nächstes Jahr mit welchem System er spielt. Das muss bleib ja weiser. Auch nicht in Stein gemeißelt bleiben.
Dein Gefühl, ich weiß, es gibt ja keine Gerüchte oder wie auch immer oder keine Anzeichen, aber dein Gefühl, bleib weiser?
Ich glaube, dass er bleibt. Nicht, weil er unbedingt bleiben will, um jeden Preis, aber ich glaube, dass es für ihn keine attraktiveren Angebote geben wird. Ich glaube, dass er bleibt. Also für ihn so attraktive Angebote.
Ja, dass es sich wirklich lohnen würde.
All die Zeit, dass da jetzt wirklich aus der ersten Etage irgendwo...
Ja, das glaube ich auch, ne? Ich glaube, das ist den Erstligisten aus Deutschland ist das zu riskant. Die Richtig. Sehen zwar, dass der jetzt in Bremen funktioniert, aber die wissen auch, wie das für ihn bei Hertha in Leverkusen und so gelaufen ist.
Und die sehen auch, was sie mit ihm anfangen können, wenn sie eine klassische Viererkette spielen zum Beispiel.
Ja.
Ne? Dass er da dann natürlich mit seiner Spielweise schon immer risky ist mit diesem Offensivdrang und das so nicht geht. Eine Alternative wäre natürlich, was ich gut finden würde, du kaufst einen gestandenen, guten Rechtsverteidiger und hast Weiser als Option für die 8.
Ja, genau.
Da sehe ich ihn nämlich eigentlich.
Ja, da, wenn er noch mehr von Defensivaufgaben befreit wird.
Richtig.
Ja. Also deswegen, ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass es daran liegt, dass eben im Verhältnis zu der Wundertüte, die er für andere Erstligisten hat, ne, dieses Feeling ist, von Wundertüte, ist er zu teuer. Richtig. Der ist ja durch die Leistung, die er dieses Jahr gebracht hat bei Werder, ist der ja mittlerweile, hat er wieder einen Marktwert, wo, und einen langen Vertrag, glaube ich, soweit ich weiß, wo jeder Verein, der ihn haben will, nicht nur das Risiko gehen muss, ob er bei ihnen auch funktioniert, sondern auch noch tief in die Tasche greifen muss.
So ist es.
Ja. Und das Einzige, was ich bei ihm halt sehe, wäre, wenn nochmal irgendwie was Interessantes aus dem Ausland käme. Weil ich glaube, da bin ich mir einfach nicht sicher, ob er Bock darauf hätte. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Risikobereitschaft bei einem ausländischen Club eben vielleicht zum einen, weil das Scouting nicht so akribisch ist, zum anderen aber eben auch, weil man einfach sieht, dass du da eine Offensivmaschine für den Flügel hast, so durchaus nochmal das Portemonnaie locker sitzen lassen könnte
bei dem einen oder anderen Club. Oder wo du einen Trainer hast, der auch so ein System wie Ole spielt, ne? Und gezielt so einen Spielertypen sucht.
Ja.
Ne, aber dass das manchmal mit Risiko, wie riskant das ist, du siehst es ja an so Spielern wie Wolf von Dortmund, ne? Die in manchen Spielen, die spielen ja nun eine klassische Viererkette meistens so, und in manchen Spielen hast du dann halt, wenn du so eine hängende Spitze auf dem rechten Flügel hast, ist das halt wirklich dann eine Wunderwaffe.
Ja.
Und manchmal kriegst du aber auch einen Arsch voll, ne?
Weil, Harakiri.
Weil der halt nach hinten so,
ja, ich so sag unsicher nur, ist. Ne? Ich sag nur Oliver Burke, der Schotte mit dem Bart.
Der Schotte mit dem Bart, ja. Bin ich auch mal gespannt, was mit dem passiert. Und da rechne ich mir aber zumindest noch ein paar Millionchen aus.
Ja, wobei der bei Millwall in der zweiten englischen Liga ja jetzt auch nicht da alles zerschießt, ne? Ja, der spielt da mittlerweile Stamm, aber soweit ich, das war das Letzte, was ich gehört habe, dass er da mittlerweile Stamm spielt. Aber also Scoring-Maschine ist er da jetzt auch nicht. Nee. Weiß ich nicht, wie viel Geld er noch brächte.
Ja, naja, England halt, ne? Wenn man bedenkt, dass Borussia Mönchengladbach gerade Jordan Bayer, so ein Rechtsverteidiger, der 2 Spiele gemacht hat für Gladbach, für 15 Millionen verkauft hat.
Ja, das stimmt natürlich.
Nach einer Leihe, da wirst du doch verrückt. Also da sind doch wohl für den Schotten mit dem Bart so 4-5 Millionen
drin.
Und ein neuer Dudelsack. Werden ja wohl drin sein.
Ja, genau. Neuer Aston Martin.
Mein Lieber, müssen wir über Lückes blauen Sack reden? Warte, Lückes blauer Sack, Name meines...
Nein.
Sex.
Also, nein zum Namen deines Tapes. Und ja, können wir gerne drüber reden, aber was da schon wieder reinfantasiert wird, meine Güte. Also, von wegen, er hat seinen Spind geräumt und es wird als Indiz gesehen, dass er in diesem Sommer wechselt. Leute...
Ich finde das total geil. Also irgendwie ist aber dieses Bild ist halt einfach geil. Ne? Ich glaube, Barcomode oder Fly McMarty hatte auf Twitter geschrieben, das ist in der NFL, diese Free Agents, die machen das so. Das sind halt so diese klassischen Bilder, wenn ihr 3-Monats-Vertrag abgelaufen ist in der NFL oder so. Ne, dann kriegen die so blaue Säcke und räumen den Spind aus. Das ist so ein bisschen wie in Netflix-Serien, wenn der Kommissar vom Dienst suspendiert wird.
Aber
ja, und seine Dienstmarke abgeben muss und danach mit diesem Pappkarton die Familienfotos, weißt du?
Ja. Aber diese Fotos gab's ja, also das hat ja diese Müllsackfotos haben ja auch eine Werder-Geschichte. Also das ging ja schon vor Jahren, gab es erste Fotos von Spielern, die mit einem Müllsack die Katakomben verlassen haben und wo dann ein paar Stunden später vermeldet wurde, dass die gehen. So, also das gibt's ja, ne?
Okay, ja, das war mir jetzt nicht so bekannt. Ja.
Ich glaube, das hat das erste Mal, dass ich das erinnere, müsste man mich jetzt lügen strafen, aber ich meine, das war De Bruyne. Irgendwie,
okay,
wenn ich das richtig erinnere. So, dass man halt sah, okay, der war ja sowieso nur geliehen, ne?
Aber, ich wollte gerade sagen, ja. Also De Bruyne, ja, okay, wo halt von vornherein klar war, dass der im Sommer weg ist. Und auch Junior Baiano würde ich nicht durchgehen lassen als Beispiel.
Naja, ich glaube, bei De Bruyne hatte Alofs sich ja, glaube ich, noch so. War das Alofs? Ja, ich meine, ja, das war noch Alofs.
Ja,
hat er sich ja noch Mini-Chancen ausgerechnet, dass sie ihn halten können, bis dann irgendwann Wolfsburg sagt, so, hier, shut up and take my money.
Ja, richtig. Richtig.
So, ja. Naja, egal. Aber also wir halten fest, wir glauben und hoffen, dass Weiser bleibt. Ich hoffe es sehr, weil ich mag den ja als Waffe und als Spieler mittlerweile wirklich gern.
Ja,
deswegen,
absolut.
Es wäre mir zu wünschen. Ich würde den blauen Müllsack von Lücke jetzt auch mit Blick auf die Sportbild- und Deichstubenartikel würde ich jetzt nicht zu hoch hängen.
Gut.
So, klar.
Hashtag blauer Sack wird doch nicht trenden.
Ja, mal gucken, wie sich dein Tape verkauft, aber in Kombination mit Füllkrug glaube ich erstmal nicht.
Fülles blauer Sack, noch schöner.
Das ist ein Spin-off. Lass uns mal kurz überlegen, was ist denn mit, geht Duxch?
Ich glaube ja.
Ich glaube auch.
Okay.
Ich glaube auch. Ich mach das halt daran fest, wie er es in seiner Karriere immer gemacht hat.
Ja.
So, er halt, war halt immer offen für Neues.
Ich mach's aber auch daran fest, dass er bisher immer Zweitliga-Verträge hatte und jetzt einmal die Chance hat, in seinem Leben groß abzukassieren und Gönnung. Ich gönn's ihm auch. Das ist was anderes. Er ist ein Publikumsliebling gewesen, aber er ist jetzt nie der verwurzelte Bremer Spieler gewesen, wie Füllkrug, der ja, wie gesagt, auch das vergessen ja viele, vor einem Jahr noch auf viel Gehalt verzichtet hat.
Ja.
Ja. Also sowohl beim Abstieg als auch dann beim Angepass, da ja auch nochmal runtergegangen ist mit den Bezügen jetzt. Also bitte, wenn der jetzt pokert und sagt, gib mir 1 Million mehr und 2 Jahre länger und danach will ich ins Trainee-Training bei Baumi Geschäftsführungsassistent werden, bitte gebt es ihm. Ja, mehr Werder-DNA und mehr Werder-Herz, als er jetzt in diesem Jahr bewiesen hat,
ja, sehe ich auch
gehen
so.
Nicht. Und das ist für mich ein Typ, der jetzt noch 2 geile Jahre für uns spielen kann und dann bitte den roten Teppich ausgerollt.
Ja. Ja, der
bekommen, kriegen sollte.
Ausstiegsklausel hin oder her. Ja.
Jemand soll ihm ihn ausrollen halt, meinte ich.
Mach ich notfalls selbst.
Ja.
Ja, du, bin ich komplett bei dir. Und man darf ja auch nie vergessen, für Werder halt eben auch, ja, wenn nicht Risiko, dann doch zumindest finanziell schon eine Nummer, die man nicht vom Tisch wischen darf, weil er potenziell unser wertvollster Spieler ist und einen großen Teil dazu beitragen könnte, dass wir die Verbindlichkeiten schultern können besser. Und wenn Werder sich in dem Kontext auch nochmal dazu entscheiden sollte, trotzdem mit ihm zu verlängern und zu sagen, okay, dann versuchen wir eben die Verbindlichkeiten auf anderem Wege abzutragen und in etwas kleineren Häppchen, dann ist es halt eben auch ein Zeichen dafür, dass Werder sagt, wir wollen das Ding sportlich jetzt auf jeden Fall wieder in so eine sichere Bahn lenken und so eben nicht das klassische zweite Jahr eines Aufsteigers erleben, in dem es in der Regel dann wirklich um die Existenz geht in der Bundesliga.
Richtig. Und viele Vereine ja den Fehler gemacht haben, auch einen zu radikalen Umbruch im zweiten Jahr, also etwas in Größenwahn zu verfallen und zu sagen, und jetzt bauen wir neu auf und so. Und du dabei aber, oder viele Mannschaften dabei ihr Fundament so ein bisschen verloren haben und dadurch ins Trudeln geraten und zu schnell zu viel umbauen wollen. Und ich glaube, auch ein gut dotierter Vertrag für Füllkrug, auch gerne mit einer Ausstiegsklausel, die ja dann auch nach einer nächsten Saison noch viel Geld reinspülen könnte, theoretisch, ist auch eine Investition in die Zukunft. Du brauchst keinen neuen Stürmer zu verpflichten, dem du erstmal wieder alles beibringen musst. Ne? Ich erinnere an Ole in der Winterpause, der im Trainingslager in einem Interview über Berkey gesagt hat, ich habe keine Lust, der ist jetzt ein halbes Jahr hier, ich habe keine Lust, ihm bei jedem Training neu zu erklären, wie wir spielen.
Ja.
Wo er hinlaufen soll. Ja. Ihr wundert euch, dass der nicht von Anfang an spielt. Ja, deswegen.
Ja.
So. Und wenn du dir überlegst, dass ein Füllkrug, wenn du der Umbruch oder die Weiterentwicklung sollte meiner Meinung nach eher darin liegen, die Stärken, die wir haben, weiter zu nutzen, also weiter versuchen, mit Füllkrug zusammenzuarbeiten und den zu halten, sondern die Weiterentwicklung sollte darin liegen, ihn dadurch auch stärker zu machen, dass man verschiedene Optionen im Spielaufbau findet, also eher eine Weiterentwicklung, eine spielerische Weiterentwicklung auf den Weg zu bringen, die Lücke ja auch neue Möglichkeiten gibt, sich dann auch in jedem dritten, vierten Spiel, wenn es passt, in einem 4-3-3-System zu bewegen. Oder in einem 3-5-2 oder in einem 4-5-1-System oder wie auch immer. Ne? Aber ich glaube, bei der Weiterentwicklung, auch was die Qualität von Werder Bremen angeht, das ist einfacher, wenn du da schon auf Säulen aufbauen kannst, die deine Spielidee grundsätzlich schon verstanden haben und die ihre Qualität bewiesen haben, wie Füllkrug. Ja, kommst du, glaube ich, schneller voran, um dich erstklassiger aufzustellen als Team.
Ja, das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Und was ein Aspekt, den ich noch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, aber der ja auch stimmt, zum 1.7. fängt ja auch Johannes Jahns an, ne?
Richtig.
Dieser RB Salzburg-Typ als Kaderplaner.
Ja.
Ich frage mich gerade, meinst du, der hat schon Aktien darin gehabt, auch Nowatzki zu
Kovnatski
zu überzeugen?
Nee, bei Kovnatski glaube ich nicht unbedingt.
Mhm.
Aber wann kommt der?
Zum 1.7.
Mhm. Ja, aber ey, die holen den, ja. Der Typ hat ja wirklich eine Vita für Kaderplanung.
Ja. Haaland, Upamecano.
Ja, und wenn man da jetzt irgendwie seinen leichten RB Salzburg-Ekel unterdrückt, bringt er ja alles mit, wo man denkt, Alter, geiler Typ.
Ja, ist vor allem Bremer.
Und Bremer, so. Und ich wette, also denk mal so PR, wie eine PR-Abteilung. Der muss doch auch irgendjemanden mitbringen, sozusagen, in Anführungszeichen. Also irgendein Transfer schon eingetütet haben. Wie steht denn der sonst da?
Meinst
sobald
du?
Sobald es dann nicht läuft in der neuen Saison. Ja, aber der neue Kaderplaner, was hat der denn gemacht bisher? Der hat doch gar nichts gemacht. Weißt du, ich bin mir sicher, dass der nicht mit leeren Händen kommt.
Ja, das wäre natürlich mega.
Ja.
Weil gerade als jemand, der irgendwie auch einen Blick für junge Spieler und Talente hat,
ja,
sehr gerne.
So, aber das wird uns nicht reichen. Ich bin etwas skeptischer bin ich bei dieser Personalie Mittelstädt.
Ja, ich auch.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ey, und 3.800.000 und lass es 400.000 sein, ja, oder Freddy Bobic, der ist ja nicht mehr da, oder jemand, Prinz Boateng fährt den mit dem Fahrrad nach Bremen. Ey, der Typ, der war, vor 4, 5 Jahren dachte ich, oh, das könnte ja mal einer werden, da hat er in der U21 gespielt. Seitdem hat er sich für mich keinen Meter weiterentwickelt.
Ja, irgendwie,
Weder Stammspieler bei dem Absteiger seit 2 Jahren. Der hat irgendwie, glaube ich, 19 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen. Also ganz ehrlich.
Ich habe im Worum gelesen.
Mich überzeugt der nicht.
Irgendwo im Worum gelesen, dass der allerdings irgendwie so diese klassischen Spielstatistiken, aber bemerkenswert solide ist. Also ja, okay. So Zweikampfquoten, Passquoten und solche Geschichten. Aber ich stecke null im Thema.
Okay.
Hatte ich mich bloß auch gewundert.
Er ist natürlich auf der anderen Seite, ne, halt ein klassischer Werder-Transfer, ne, auch, wie gesagt, deutscher U-Nationalspieler,
ja.
Soll wohl auch nicht ganz doof sein, hat das Potenzial, hat die Erfahrung, ja, einer, der sich dann weisermäßig weiterentwickeln könnte. Ich lasse mich gerne überzeugen, ey, und man kann vermutlich bei 800.000 auch nicht allzu viel falsch machen, wenn
ja,
wir den denn bekommen, aber der muss mich noch, der... Weiß ich nicht. Hat mich noch nicht.
Prioritätenliste nicht ganz oben auf jeden Fall, ne?
Nee.
Ist nice to have fand vielleicht. Ich
dieses Ole Werner Interview, das er meinte für die neue Saison, gehöre es auch dazu, dass einige Spieler neue Positionen lernen müssten.
Ja.
Das fand ich interessant.
Ich könnte mir vorstellen, dass er damit aber eher so Leute meint wie Salifu oder Mbom oder so.
Ja. Vielleicht aber auch Toni Jung,
der
dann wieder auf seine eigentliche der spielt ja seit 2 Jahren bei uns auf einer falschen Position eigentlich oder auf seiner Nebenposition, dass der vielleicht als LIV wieder mehr eingeplant, vielleicht gibt es ein Angebot für Friedel oder so, weiß man
aber
nicht,
sag oder mal, aber sag mal, Buchanan verleihen, hieß es ja jetzt auch in der Presse, ne, dass sie den für die neue Saison verleihen, das fände ich ein Fehler.
Ich weiß nicht, ich glaube, das liegt daran, dass sie auf jeden Fall offenbar dem nicht vertrauen und auf jeden Fall ja noch einen linken Verteidiger holen wollen. Das scheint ja sicher zu sein.
Aber das würde ja dagegen sprechen, dass sie mit Jungen wirklich wieder in der IV planen.
Ja, das kann sein. Ja, Buchanan ist für mich auch ein bisschen Rätsel. Er hat ja auch so in der Bubble ziemlich viele, ich sag mal auch recht euphorische Fans. Die Frage, warum Jung, ist ja, bei Werder hat ja mehr Tradition als RB Leipzig.
Ist halt ein weiser Klon, ne, auf links, so. Ein unerfahrener, etwas schlechterer Weiser.
Ja,
von der
aber
Spielweise.
Ich habe ihn jetzt bei seinen Einwechslungen jetzt nie so schlecht gesehen, wie Ole ihn scheinbar im Training sieht. Es gab ja sogar Spiele, da hat Ole 4-mal gewechselt, der einzige Feldspieler, der draußen saß, 90 Minuten, war Lee Buchanan.
Ja.
So, und Jung spielt da auf einer Nebenposition, er macht das solide, er macht das gut, er ist für mich auch sehr unterschätzter Spieler, ja, mit den Skills, die er mitbringt, ist er wichtig, aber er ist jetzt auch kein überragender Ausnahmespieler auf der Position, aber irgendwas scheint Ole an Lee Buchanan nicht zu gefallen, ich weiß es nicht, irgendwie und ich habe keinen Grund, Ole zu misstrauen. Ich würde es schade finden, aber naja.
Was wäre denn eigentlich, es fällt mir gerade so spontan ein, mit Blaue Säcke als Titel.
Ey, stimmt, wir haben immer noch keinen Titel, ne?
Nee, stimmt.
Ja, ich hatte dir ja ein paar Vorschläge gemacht.
Ja, aber Come Out and Find In, nee.
Come Out and Find In.
Nee, den Werbespruch, du bist, das ist der vielleicht der boomerigste Vorschlag, den du jemals gemacht hast.
Ja,
den Werbespruch Come In and Find Out, den kennt doch keiner mehr.
Das ist Parfümerie Douglas aus den 90er Jahren,
ja.
Aber noch aus den 2000er.
Ja, super. Ja, liegt auch sehr nah, das als Titel zu nehmen. Ich bin bei dir.
Come in and find out.
Come out and find in.
Kommen Sie rein und finden Sie.
Können Sie rausgucken.
Finden Sie wieder raus. Ja. Und finden Sie. Deswegen dachte ich, come out of diese Saison and find in the nächste Saison.
Ja. Wir überlegen noch ein bisschen weiter, mein Freund.
Um die Ehre wolltest du auch nicht.
Um die Ehre, also noch lieber als come out and find in.
Okay. Come out and find in.
Ja. Egal. Sag mal, müssen wir eigentlich nochmal über den DFL-Deal sprechen?
Gleich. Ich wollte nochmal der Vollständigkeit halber sagen. Timo aus dem Fanclub hat ja noch vorgeschlagen, Werderhalt. Kommt beim Lesen besser rüber als beim Hören. Und dahinter steckt die Theorie, dass ja nicht nur wir froh sein können über den Klassenerhalt, sondern sich auch die ganze Liga eigentlich freuen kann, dass Werder das geschafft hat. Mit dem Argument, was wir alles mitbringen. Ja, Offensivfußball, Sturmduo,
20.000 Auswärtsfans.
Die Auswärtsfans und so weiter. Dass wir nicht Augsburg sind, dass wir nicht Hoffenheim sind. You know what I mean. Finde ich nicht schlecht. Kommt mir ein bisschen schwer über die Lippen, Werder.
Ja, kommt auf die Liste.
Ja.
So, jetzt aber zu unserem Freund Don Watzke.
Don Watzke?
Don Watzke.
Ja, Demokratie, ne?
Ihr Arschlöcher. Der Demokratiefreund, der immer dann Freund der Demokratie ist, wenn die Demokratie ihm die Kassen füllt.
Hör mir auf, ey. War das eine Fahrtveranstaltung? Ich hatte hier gestern Schicht im Newszentrum, war ich Dienstleiter gestern Nachmittag, als das kam. Wir haben uns echt diese PK angeguckt und ich dachte wirklich, also wie die über diese Vereine, wie Watzke über diese Vereine gesprochen hat, die seinen Masterplan aus guten Gründen nicht unterstützen wollten. Das klang, als redet jemand über Putin oder so.
Ja.
Das war ja das so echt. Viel Verachtung.
Ja.
Ja. Eine Frechheit. Wie abgehoben kann man sagen, das ist eine Demokratie. Ja. Scheiße, ihr werdet alle untergehen.
Starke Monty Burns Vibes.
Ey, solidarischer als wir kann man nicht sein. Geh nach Hause, Finger in Po, wirklich. Ja. Oder wie war dein Eindruck?
Ja, genau das Gleiche. Ich musste bei, als er dann so säuerlich in die Kamera lächelte, hatte ich wirklich starke Monty Burns Vibes. So.
Ey.
Dass man so hört, wie die Mundwinkel anfangen zu quietschen, weil sie es nicht gewohnt sind, irgendwie sich nach oben zu ziehen, um ein Lächeln zu formen.
Ja.
Ich habe Schadenfreude empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ging mir leider auch so. Um das mal einzuschieben, auch für Herr Kahn, der ja auch einer der Fürsprecher war, ich sag mal, läuft's nicht richtig gut. Das Ding hat er jetzt auch noch versemmelt.
Ja, und worüber ich mich ehrlicherweise wirklich ganz stark gewundert habe, ist die Art und Weise, mit welcher Verwunderung die Garanten der DFL diese Entscheidung offensichtlich zur Kenntnis genommen haben. Also wie weit weg von der Realität muss man denn sein, ja, um sich so bedröppelt nach so einer Entscheidung vor die Kameras zu stellen und sich komplett konsterniert zu zeigen, dass diese Abstimmung schiefgelaufen ist.
Ja.
Ja, also
und ist natürlich auch ohne jede Form von Selbstkritik darauf zu schieben, dass da wohl einige einfach zu doof sind.
Ey, ja.
Ja, so, ja. Das war ja der Subtext.
Ja. Und dann so dieses Nostradamische, weißt du, so dieses, ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet, aber eins ist klar, diese Liga wird schweren Zeiten entgegensteuern. Ich denke, sag mal, ey, habt ihr es noch eine Nummer größer, ey?
Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Ihr seid der Totengräber des deutschen Fußballs, weil ich mal, ey, wirklich, also, ja, das ist echt die Arroganz der Macht. Ne? Ja. Und da merkt man dann wirklich, und das wundert mich gerade als Dortmund Chef, der es eigentlich besser wissen sollte. Ohne uns Fans funktioniert der ganze Bums leider nicht. Ja, so.
Genau.
Und wir, an uns, unser erstes Interesse ist eine ausgeglichene, gute Bundesliga und nicht daran, wie Bayern München den Abstand zu einem Oligarchenclub verkürzt.
Ja. Ja. Und
Mic Drop.
Ja, also ne, deswegen könnte man so stehen lassen, wenn da nicht noch diese kleine Irritation wäre. Werder hat für den Antrag gestimmt.
Ja, das finde ich wirklich interessant. Hast du schon die genaue den genauen Wortlaut, wie, mit welchen selbstquälerischen Worten versucht man das zu erklären?
Naja, also ich das Einzige, was ich tun kann, das kann ja, hat sicherlich jeder andere, den das Thema irgendwie interessiert, auch schon irgendwie getan, der es mit Werder hält, außer dir wahrscheinlich. das Statement auf der Werder-Seite, ne, ist natürlich.
Kommt auch ins Protokoll, ne?
Ja, vorgestanztes PR. Gedöns, aber es irritiert mich. Also zu sagen, wir haben dafür gestimmt, weil die DFL mit einem kurz vor Abstimmung nochmal neu gebrachten Antrag, in dem sie versprechen, dass sie die in Anführungsstrichen benachteiligteren Clubs, die kleineren Clubs mehr in die Entscheidungsprozesse mit einbeziehen wollen. Ey, alleine ja. dieser Tenor einer Exakt. Solchen Entscheidung, ne, kriege ich schon Pickel. Aber Filbri wird zitiert mit, dieser neue Vorschlag hat uns letzten Endes dann dazu bewogen zu sagen, wir stimmen dem Antrag erstmal zu und er legt aber Wert darauf zu betonen, dass das ja nicht zwangsläufig bedeutet, ja, wir werden mit dem Partner, mit dem strategischen Partner zusammenarbeiten, sondern er sagt nur, wir haben dafür gestimmt, weil es damit in eine neue Phase gehen würde, wo erstmal Sondierungsgespräche aufgenommen werden und dann wäre die Entscheidung ja nach wie vor offen. Ja.
Okay, also da ging es darum, sie waren dann eher die Fraktion Kompromiss finden.
Ja, oder mal gucken, wo uns das hinführt. So, ne?
Nachdem St. Pauli ja auch das ja zurückgezogen hatte, die ganze Entscheidung zu verschieben. Also okay, ein wirtschaftlich angeschlagener Club wie Werder Bremen mag dafür trotz dieser ganzen PR-Schwurbelei irgendwie für sich seine Gründe haben und sich da auch intern irgendwie innerhalb der DFL positionieren müssen. Stuttgart, Köln, Schalke und solche Clubs, die ja im Prinzip so, was auch diesen die Geldverteilung angeht, in der gleichen Schublade sind wie Werder. Ja. Und haben das halt weiterhin damit begründet mit der Kritik, dass natürlich alle sich freuen über mehr Geld und ja auch grundsätzlich nichts Falsches daran ist, wenn die Liga sich als Ganzes vermarktet. Wenn das Konzept aber so aussieht, dass im Prinzip das betoniert wird, was jetzt die Liga schon so langweilig macht.
Und die Schere noch größer werden lässt.
Ne? Also welchen Grund hat ein Club wie, ich sag mal, Stuttgart, Köln oder Schalke, der aus einer größeren Vergangenheit kommt und irgendwann auch wieder dahin möchte und nicht immer gegen den Abstieg zu spielen, einen Vertrag anzunehmen, der 20 Jahre lang den Zustand zementiert, dass sich ihre Wettbewerbschancen nicht verbessern.
Ja, genau.
Das ist doch völliger Bullshit. Und dass dann die DFL vorschlägt, okay, Kompromiss, die wir von euch am meisten über den Tisch ziehen, die dürfen aber bei den nächsten Sitzungen ein bisschen mitreden.
Ja.
Das ist doch ein Witz in Tüten.
Naja, weißt du, und sie glauben halt, dass eben diese einmalige Ausschüttung von viel Kohle, für die in Finanznöten sich befindlichen Traditionsclubs, das so verlockend ist, weil sie halt den Status quo schnell verändern können, und sie glauben, dass sie damit schon genug getan haben, um die Clubs zu überzeugen, die zwar über die lange Distanz nicht wirklich profitieren, aber jetzt mit einmalig viel Geld eben die unmittelbarsten Probleme lösen können. So, da kriege ich wirklich Pickel.
Jetzt lehne ich mich aus dem Fenster und das ist doch ein Muster. Das ist doch Hashtag Arroganz der Macht. Ja, du hast irgendwo ein Problem, oder du hast was zu verteilen und die Leute, die schon vom vorherigen Verteilen jetzt nicht am schlechtesten dastehen, wollen es genau nach diesem, ne, und irgendwo sagt jemand, ey, das ist aber nicht gut und deren Lösung ist, okay, dann kippen wir auf dich Geld drauf.
Ja.
Und dann hältst du die Fresse.
Ja, genau.
Ja?
Und das ist halt so ein FIFA-Habitus, weißt du?
Da krieg ich wirklich, aber auch ein Politik-Habitus, ne? Das ist klassische, wir, alles soll so bleiben, wie es ist, sagen die, die am meisten davon profitieren.
Ja, aber wir müssen die Branche ja gar nicht wechseln, weil es das im Fußball auch gibt, Und stimmt. Alleine die Tatsache, dass die großen Vereine, die Initiatoren, die größten Fürsprecher für dieses Projekt, von Anfang an wissen, sie brauchen dafür in der DFL eine Zweidrittelmehrheit. Ja, das sind 24 von 36 Clubs.
Ja.
Da ist es ganz klar, dass bei diesen 24 Clubs nicht ausschließlich die großen, die Big Player dabei sind. Das heißt, du musst doch Leute mitnehmen. Ja. Und dann hinzugehen und zu sagen, nee, aber wir belassen es so, also wo ein offensichtlicher Nachteil über die lange Distanz entsteht, bei ganz vielen Clubs, und trotzdem zu glauben, dass sie diese Zweidrittelmehrheit alleine mit dem Argument, aber ihr kriegt doch jetzt am Anfang sofort richtig Asche, mit der ihr Probleme lösen könnt, alleine zu glauben, dass das ausreicht, die Mehrheit zusammenzubekommen, ist halt eine solch, also in meinen Augen, als Außenstehender, wirkt das so realitätsfremd, dass ich mir denke, ey, schön, dass ihr damit auf den Arsch gefallen seid.
Ja, geht mir ganz genauso. Diese Schadenfreude verspüre ich auch. Und auch, was mir auch richtig gut gefällt, ist, dass das halt auch auf Druck der Fans, ne, also das bedeutet, und ey, ich habe den Titel.
Ja.
Sieg der Kurve.
Das finde ich gut.
Sieg der Kurve.
Ja.
Das ist ein Sieg der Kurve. Die Fans haben nicht nur im Internet, in den Stadien gegen diese Oligarchen Don Watzke Investorenpläne protestiert. Sie haben auch ihre eigenen Clubs unter Druck gesetzt. Ja? Ja. Fanszenen, Schalke, St. Pauli, Stuttgart, weiß ich's, auch in Bremen, dann halt mit etwas geringerem Erfolg. Aber am Ende, dass Don Watzke da jetzt nicht sitzt und die weiße Katze streichelt, ist ein Sieg der Kurve, Hashtag Sieg der Kurve und auch, das beziehen wir einfach, wenn uns jemand fragt, ja, beziehen wir es auch einfach auf die Pfiffe und den Corteo, Klassenerhalt, Sieg der Kurve, Hashtag Sieg der Kurve.
Warte, Sieg der Kurve, dicken, fetten, Amen. Grünen Haken dahinter, so. Fertig.
Mic drop, Amen.
Guter Mann.
Ja,
und dann, auch hinten raus nochmal seinem Titel als CEO, Title Finding, Executive Producing Chief.
Weiter.
Geht runter wie Öl, ne?
Ja,
ja. So, haben wir uns jetzt auch nochmal schön gewutbürgert.
So ist es.
Finde ich auch gut. So, und jetzt gucken wir nochmal kurz auf Union.
Schön gewutbürgert. Bürger in Wut. So. Fans mit Hut. Fans mit Mut.
So ist jetzt es. Sag mal, Werder Union. Es fallen ein paar Leute aus.
Oh, Werder Union, das ist irgendwie, ja.
Also das erste Freundschaftsspiel der Vorbereitung auf die neue Saison.
Okay.
Oder?
Ja, so ist zu sagen. Und eine Chance für die zweite Reihe, ohne dass Ole das so wollte, vermutlich.
Ja, genau.
Aber Frage an dich, steile These von dir war das ja vorhin im Vorgespräch. Alle für Lücke oder was?
Also fußt ja auf den Aussagen von Bittencourt in der Medienrunde vor ein paar Tagen, wenn ich das richtig erinnere, so sinngemäß halt, wir wollen alles dafür tun, dass Lücke Torschützenkönig wird. So, klingt jetzt für mich erstmal nach Abschenken ist nicht, sondern ja. wir hauen uns alle nach Kräften rein und geben nochmal alles, weil wir wollen, dass unser Lieblingskumpel Lücke Füllkrug eben als Torschützenkönig aus dieser Saison rausgeht, was jetzt für mich ja auch voll in der Ubuntu-Linie, in der Thomas Kuhlmann Ubuntu-Linie liegt.
So ist es, ja.
Womit ich grundsätzlich erstmal gut anfangen kann. Alleine, und du hast es in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, den schönen Satz, in dieser Phase passiert so viel zwischen den Ohren. Das hast du gesagt, als es darum ging, wie viel Spannung hat Köln eigentlich noch
Richtig. Im
Körper nach dem Klassenerhalt?
Ja, auch eine grandiose Fehleinschätzung vor dem Spiel, weil
ja, ich dachte, insofern,
wir gewinnen deswegen 3-0, davon mal abgesehen.
Insofern macht's Mut fürs Union-Spiel, dass Werder da ähnlich auftritt, aber man muss halt auch sagen, für Union geht's um den Einzug in die Champions League.
Ja.
Und zwar um richtig fett Kohle. Und die liegen punktemäßig vor Freiburg, aber punktgleich. Das heißt, wenn die gewinnen, dann spielen die nächstes Jahr Champions League. Und ich habe da ein komisches Gefühl, in der alten Försterei gegen eine hochmotivierte Unioner Mannschaft zu spielen.
Ja.
Da kommen Mannschaften noch gerne mal unter die Räder. Und ich habe spontan denken müssen an, erinnerst du dich noch an das Werder-Spiel, als in der Saison, als Wolfsburg Meister geworden ist. Mit Dzeko und Grafić.
Wann war denn das?
2009, ne?
9 war das, genau.
2009. Er musste Werder am letzten Spieltag zu Wolfsburg. Ja, stimmt. Zwetschge.
Ja, Zwetschge.
Da musste Werder am letzten Spieltag zu Wolfsburg. Für Werder ging es um nichts mehr und Wolfsburg musste gewinnen, um Meister zu werden. Und die haben uns auseinandergeschraubt, ey. Oh, stimmt. Das weiß ich noch.
6-2.
Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Das war brutal.
Ja.
Und da habe ich ehrlicherweise so ein bisschen Schiss vor jetzt am Wochenende. Man möge mich Lügen strafen. Ich fänd's cool, wenn wir da für Lücke noch was reißen könnten und wenn Füllkrug trifft und dann möglicherweise wirklich Torschützenkönig wird.
Ja.
Aber ich habe Angst, weil ja auch dann wirklich wichtige Spieler fehlen und deswegen glaube ich eher nicht dran.
Ja, ne? Ich gehe auch davon aus, dass dass es halt eher die Frage wird, wie viel Ehre bringen wir da noch auf den Platz, ne? Und wie schlägt sich auch die zweite Reihe, denn die Ausfälle sind ja schon spürbar, ey. Also ich habe mal geguckt, Freiburg spielt in Frankfurt parallel.
Mhm.
Ich sag mal, das ist jetzt vielleicht so, ja.
Schwieriger ähnlich. Als zu Hause gegen Werder.
Ja, vielleicht schon, aber auch für Frankfurt geht's ja um nichts mehr, ne?
Ja.
Und es ist Glasners letzte Spiel. Das könnte noch mal so ein bisschen, ne? Und aber Freiburg wird da jetzt nicht dieses Torverhältnis ausgleichen können, indem sie da jetzt 4-0 in Frankfurt gewinnen, glaube ich.
Ja.
Das heißt, ich denke, Union wird das wohl gegen uns nach nach Hause schaukeln können. Ne? Könnte ja, ich mir auch gut vorstellen.
Da gehe ich auch noch. Wahrscheinlich verlieren wir 2-5 und Lücke macht beide Tore und wird Torschützenkönig.
Ja, aber damit wären doch alle, könnten doch alle leben eigentlich.
Ja, also außer Freiburg wahrscheinlich, aber aber also wir auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal eben ganz kurz, um es zusammenzufassen, wer fällt bei uns aus? Grosso wieder mit dem Knie, habe ich gelesen,
ja,
ne?
Ja, da meinten wir ja schon, das sind leider sehr alte Knie.
Ja, genau, die knarzen, das hört man noch in Hamburg, wenn der an Trainingsplatz läuft.
Pieper sowieso.
Genau, Pieper Steyer hat die 5. Gelbe, hatte ich gar nicht richtig mitbekommen. Ja. Im Spiel gegen Köln. Ja. Wer fehlt noch?
Weiser fehlt noch.
Weiser fehlt, um einen halt, ich scheiße also, gesagt immer.
Ich sag mal, da fehlt. Sag es, wie es ist.
So. Ja, genau.
Ja, im Prinzip, da fehlen doch große Teile des Mittelfelds mit Groß, Weiser und Steyen. Ja, da ist auf jeden Fall Chance für die zweite Reihe, sag ich mal.
Ja, und die wird er ihnen auch geben, die Chance, oder?
Ja. Ja, muss er ja. Also was sollen wir denn machen? Wir können ja nicht zu siebt spielen. Also ich gehe davon aus, dass Schmied wieder auf der rechten Seite dann spielt.
Oder Bittencourt.
Ja, ich glaube, Bittencourt wird auf der 8 gebraucht, wenn Steyer da auch ausfällt. Und wenn auch noch Groß ausfällt. Ja. Wir erinnern uns an Ole Werner. Grujew auf der 6. Ne, Grujew habe ich am liebsten im Mittelfeld, wenn entweder Leo oder Groß dabei sind. Ja. Also da Grujew auf der 6 spielen muss, Salifu ist ja auch verletzt.
Ja, oh Gott, musst du Leo auf der 8 spielen lassen.
Gehe ich davon aus, dass Bittencourt wieder auf der 8 spielt mit Uwe.
Ja, genau.
Würde ich mal von ausgehen.
Sind wir schon mitten in Rate der Aufstellung, geil. Rate die Aufstellung.
Ja, aber haben wir was vergessen? Ich wollte noch von meiner Grosso-Erscheinung erzählen.
Ja, erzähl mal von deiner Grosso-Erscheinung. Du bist nachts aufgewacht, schweißgebadet und was ist dann passiert?
Nee, es war anders. Aber lass uns jetzt erstmal gerade die Aufstellung zu Ende machen. Dann mache ich meine Grosso-Offenbarung. Ist so ein bisschen, ich hatte so einen Traum. So Reverend Coolman liest aus dem 5. Buch Grosso, aber das mache ich gleich.
Ja. Dann, Abwehr.
Aufstellung.
Also die Abwehr wird ja aber wahrscheinlich trotz allem so bleiben, auch wenn Veljkovic sich da gegen Tigges ein zurechtgestümpert hat, der wird trotzdem spielen,
okay,
oder?
Okay, aber wie gesagt, bei dem Tor ist er dann auch die ärmste Sau am Ende. Ne? Okay, kann man besser machen, trotzdem, ich gehe fest davon aus, wir haben ja gar keine Alternative. Veljkovic, stark, Friedel, du kannst Kiarodia natürlich aus romantischen Gründen bringen, da würde ich aber, wenn wir dann wirklich 2-5 verlieren, würde ich natürlich Christian Streich als erstes noch in der Sportschau anpöbeln, warum du den Wettbewerb verzerrst und einen 17-Jährigen spielen lässt in so einem wichtigen Spiel. Das heißt, den kannst du maximal einwechseln. Ja. Und ich hoffe auch, dass Ole das tun wird, aber du musst schon mit deinen stärksten Innenverteidigern auflaufen.
Ja. Dann auf der linken Seite Jung und auf rechts Schmiedi. Ja, bin ich aber bei dir, genau. 6 Uwe,
auf der 6.
Genau. Leo und Uwe auf den 8er.
Phil Krugdox.
Ja, eigentlich klingt, also kann ich mitarbeiten eigentlich.
Ja, stellt sich auf. Und ich gucke gerade mal im Kicker die Reservebank.
Ja.
2, 4, 6, 8 Spieler drauf.
Ja.
3 Keeper.
Ja, okay.
Das heißt, wir haben auf der Bank noch Buchanan, Kiarodia, Mbom, Philipp und Dingchi. Alter Schwede, das ist aber eher Knabenchorbesetzung, wenn ich das mal so sagen
kann. Kann man ohne Umschweife so sagen, genau.
Ja, also und die kann er alle einwechseln. 1, 2, 3, kann er sogar noch einen Torwart tauschen? Nee, 5 sind das.
Ja, genau.
Die kann er alle einwechseln und ich hoffe auch, dass er das tut, damit die alle nochmal ein Spiel kriegen.
Genau, gucken wir mal. Wenn wir dann 3-0 führen, bringt er die bestimmt gerne.
Kann er das doch machen.
Ja, geil. Aber komm, dann schieben wir auch gleich die Tipps nach. Was glaubst du, wie es ausgeht?
Ich denke, dass wir uns ordentlich verkaufen, aber dass wir das Spiel mit 3-1 verlieren.
Hätte ich jetzt auch sagen wollen, aber dann mache ich Spektakel und sage, wir verlieren 2-5. Beide Tore Füllkrug.
Vielleicht holen wir auch was.
Ja, man möge mich eines Besseren belehren, aber ich glaube, das ist kein Geunke. Ich glaube, das wird wirklich schwierig, weil du da einfach gegen eine Top-Mannschaft spielst, für die es noch um wirklich was geht. So. Deswegen, aber da ist ja legitim, in so einem Spiel auch zu glauben, dass man da keinen Stich sieht. Wenn es anders läuft, sehr gerne.
Tja, das.
Mein lieber Thomas, damit haben wir sozusagen mehr oder weniger die letzte Vorspielfolge dieser Saison abgeschlossen, muss uns auch mal bewusst werden. Ohne da jetzt zu unserer großen XXL-Folge, die dann in der Zeit nach dem Saisonabschluss relativ zeitig folgen wird, da halten wir euch noch auf dem Laufenden, vorzugreifen, möchte ich trotzdem sagen, einmal mehr, was für ein geiles Jahr mit dir, auch mit Blick auf unseren Podcast, hat mir wirklich mega Spaß gemacht.
Das kann ich nur zurückgeben, mein Freund. Aber jetzt für Sentimentalitäten, da nehmen wir uns doch das eine oder andere Stündchen dann in der XXL-Folge, oder?
Und das eine oder andere Bierchen, ja, genau.
Ja, ich finde, wir sind dann nach so 2, 3 Uso sind wir immer noch ein bisschen rührseliger.
Ja, und vor allem sitzen wir dann wieder beieinander und dann fassen wir uns auch an.
Ja, auch mit anfassen.
Mit anfassen, genau.
Oh, ich freue mich.
In diesem Sinne, ohne What's da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen.
Got to do. Aber mein Freund, dann schiebe ich auch meine große Offenbarung. Ja,
deine große Offenbarung.
Ja. Hashtag, nee, schiebe ich dann auch auf die XXL.
Ja, okay, dann mal gucken, vielleicht kannst du sie dann noch mit einer Extra-Story anfüttern, wobei im Spiel gegen Union wird definitiv nichts mehr passieren, was dem zuträglich ist.
Nee, das stimmt, aber auch nichts, was dem abträglich ist. Aber ich sag mal, ein Psalm aus dem Buch Ubuntu.
In diesem Sinne.
Sei gespannt. Ich sage mal als Tease. Ich sag nur als Tease. Grosso ist mir als Salzstreuer erschienen.
Du, in diesem Sinne, diesen Cliffhanger für die angekündigte Predigt von Reverend Thomas Kuhlmann.
Reverend Kuhlmann.
Lassen wir im Raume stehen. Neben hier die Gelegenheit war, ziehen einen dicken grünen Strich drunter und sagen, für alle, die am Samstag die Bundesliga verfolgen. Wir nehmen es euch ausnahmsweise nicht übel, wenn ihr am Samstag die Konferenz guckt. Passiert ja auch noch viel anderes.
Was ist denn der Meistertipp überhaupt? Es ist ja auch noch Fußball außerhalb von Werder Bremen.
Ja, mein Meistertipp?
Ja, also wie geht denn das aus?
Dortmund macht das.
Ich sag dir, wir haben Köln letzte Woche gesehen. Ja. Köln, Fanfreundschaft mit Dortmund.
Ja.
Ne, sowas kann Aki Watzke nicht wissen, aber Fans haben Herz füreinander. Ja. Und ich wette, die werden sich den Arsch aufreißen.
Soll ich dir sagen,
wie es läuft? Werden sich den Arsch aufreißen und am Ende passt der Titel Sekt oder Selke vielleicht besser auf den FC Bayern.
Ja. Als ich sage auf uns dir, letzte Woche. Es wird folgendermaßen laufen. Dortmund verliert zu Hause gegen Mainz 2-3.
Gott.
Und guckt nach Köln, wo Bayern 1-0 führt und dann macht Selke in der 94. den Flugkopfball in Innenpfosten, der Ball kullert über die Linie und so macht er Dortmund zum Meister. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Sie müssten ja wirklich verlieren, ne? Wollen wir mal kurz überlegen?
Ja.
Ja, nee, dann macht er das 2-1 in der 94.
Aber nicht, dass es so ist wie damals, weißt du noch, als Schalke fast Meister war, Meister der Herzen.
Ja. Schöne Grüße an Rolf Fuhrmann.
In der 95. Minute der Rückpass auf, wer war denn das?
Das war...
Der HSV-Torwart.
Ja, auf Golz.
Nee, das war nicht Golz, das war schon die Bundeszeit. Nee,
Schober, das war Schober.
Schober war das,
Schober,
ja.
Genau, ja, stimmt.
Und Schober nimmt den Ball auf. Ja. Weißt du doch? Und dann gab es diesen indirekten Freistoß.
Schiedsrichter Fandl.
Oh Gott, es war einer der schlimmsten Momente.
Ja, ein Albtraum.
Der Bundesliga-Geschichte.
Ja. Aber wir schweifen schon wieder ab. Lass uns hier den Punkt machen. Ihr Lieben, schönes Wochenende. Genießt den Saisonabschluss. Wir haben keinen Druck mehr. Wir können uns das alles mit einer Tüte Popcorn vom Fernseher aus angucken. Ich nenne es Katastrophentourismus. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Restwoche, einen schönen Start ins Wochenende. Und meinen Süßen, wir schnacken nochmal wegen der XXL-Folge und kündigen dann bald nach dem 34. Spieltag an, wann ihr das Mammut-Ding zu hören bekommt.
Ja, wir haben einiges zu erzählen noch.
So ist es. Also.
Nicht nur die große Grosso-Offenbarung.
Das stimmt.
Ihr Lieben, schönes Wochenende. Entspannten letzten Spieltag. Werder Bremen.
Haut rein, bis dann. Ciao.